Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jenny Friedrich Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Die wird herausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen. Das ist eine Organisation, die den internationalen Kultur- und Kunstaustausch fördern soll, finanziert vom Auswärtigen Amt. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig erzählt, oder?
Total richtig.
Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Frau Frexer, ist Karneval Kultur?
Na, definitiv. Große Kultur. Deswegen sind die Menschen auch so traurig, dass er jetzt nicht stattfinden kann in diesem Jahr.
Genau, heute, 11.11. wollte ich sagen, aber heute auch, aber ohne Hello. Wie schreibt der Spiegel in seinem Newsletter heute Morgen, Krawatte bitte selbst abschneiden. Wobei ich glaube, und das sage ich als norddeutscher Preuße, dass sich da die lieben Kollegen beim Spiegel vertan haben. Krawatte abschneiden ist ein Weiberfastnach, oder?
Ich glaube auch. Das hat einen speziellen Tag und der ist noch nicht so früh.
Nee, also egal. Karneval ist abgesagt, deswegen heute auch keines unserer Tagesthemen. Aber da spielt gleich erstmal ein Mann eine Rolle, der seine Krawatte immer viel zu lang trägt. Donald Trump. Und den man offenbar aus dem Weißen Haus heraustragen muss, wenn es so weitergeht. Unser erstes Thema heute. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag und hello. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren die Themen dieses Tages. Eine Woche nach der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die kennt einen Sieger, Joe Biden, den Demokraten. Sie hat aber noch kein Verlierer, bisher nicht. Donald Trump, der amtierende Präsident, gesteht seine Niederlage weiterhin nicht ein. Sein Team hat jetzt heute Nacht erklärt, man werde das Wahlergebnis von Michigan juristisch anfechten. Vorher gab es ja eine erste wirkliche, gewichtige, prominente Unterstützung für Donald Trump von seinem Verteidigungsminister Pompeo. Die fängt erstmal so an, dass man denkt, Entschuldigung, Außenminister, danke für den Hinweis. Die fängt erstmal so an, dass man denkt, da geht es jetzt um Machtübergabe, aber dann geht es anders weiter.
There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready.
Also es wird eine reibungslose Machtübergabe gehen, aber im Prinzip für eine zweite Amtszeit von Donald Trump, das sagt der Außenminister Pompeo. Joe Biden selbst hat in den letzten Stunden viel telefoniert mit Staatschefs. Schauen wir uns auch gleich nochmal ein. Jenny Friedrich Frexer, mein Gast heute, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Joe Biden sagt, das, was da jetzt gerade passiert im Weißen Haus, ums Weiße Haus herum, sei beschämend. Ist das die richtige Wortwahl?
Ja, ich finde schon. Also das, ich glaube, hat er nicht sogar auch peinlich gesagt irgendwo? Also ich glaube, wir wünschen uns alle, dass jetzt mal, dass es irgendwie normal weiterginge und das hieße, jemand sagt, ich habe verloren mit ein bisschen Größe und das macht halt Trump nicht. Aber letztendlich glaube ich, diese Präsidentschaft endet genauso, wie sie die ganze Zeit lief, nämlich nochmal mit einem riesigen Energieaufwand für alle Beteiligten und die ganze Welt. Insofern irgendwie ist es nicht erstaunlich, aber ich glaube, der Mann wird uns noch genau 2 Monate komplett auf Trab halten.
Lassen Sie uns gleich mal drüber sprechen, was diese 2 Monate dann auch möglicherweise noch anrichten könnten. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir haben natürlich nach wie vor kein offizielles Endergebnis oder vorläufiges Endergebnis, würde man in Deutschland sagen. Also da sind wirklich noch Dinge offen. Wäre es vielleicht ganz klug jetzt auch im Sinne der Befriedung der Situation dort, die Füße stillzuhalten, zu sagen, okay, dann warten wir ab, dass wirklich die letzten Bundesstaaten das offiziell gemeldet haben, die jetzt noch ausstehen.
Ja, wobei ich finde, dass Joe Biden sich sehr lange ja auch sehr zurückgehalten hat mit öffentlichen Äußerungen und eigentlich auch, ich glaube, das war jetzt das Erste, dass das beschämend ist, mal was er in Richtung Trump wirklich gesagt hat. Es ist irgendwie so, ich finde es so zwiespältig, weil einerseits denkt man so, es ist bei jeder Wahl so gewesen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis das amtliche Ergebnis vorliegt und bisher konnten immer alle ganz gut damit leben.
Weil es klar war.
Weil es klar war und das ist ja auch jetzt klar. Ja, also ich denke, man muss in jedem Fall warten. Ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass sie auch wirklich endlich jetzt mal mit dem Auszählen fertig sind. Also ich finde, es dauert jetzt auch wirklich lange. Ich verstehe das alles mit Briefwahl und so. Aber in der jetzigen Situation denkt man, das würde wirklich viel ausmachen. Obwohl ja auch die Trump-Administration auch jetzt schon unheimlich umtriebig ist in Form des Justizministers Barr, der ja auch, bevor es überhaupt ein Endergebnis gibt, erlaubt hat, dass Ermittlungen aufgenommen werden. Also es wäre für beide Seiten, glaube ich, sehr gut abzuwarten.
Weil das ist ja jetzt auch gerade die Phase, die ja nicht ganz unwichtig ist. Bei diesem Wahlausgang, der, na gut, das liegt jetzt schon im Auge des Betrachters, in gewisser Weise knapp ist, weil natürlich auch so lange unklar war, wer hat denn jetzt nun wirklich gewonnen. Man könnte auch sagen, es ist sehr deutlich. Also ich glaube, im Popular Vote, also der Gesamtzahl der Stimmen, da erreicht jetzt Joe Biden fast einen Plus von 5 Millionen Stimmen im Vergleich zu Donald Trump. Aber nichtsdestotrotz, diese Situation, die ja innenpolitisch unglaublich aufgeladen ist und wo jetzt das, was Donald Trump und sein Team machen, ja, das wäre die Frage, wirklich auch dauerhaft Schaden anrichten kann, was die Anerkennung des Wahlergebnisses angeht. Also dass auch die knappe Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner, die Donald Trump gewählt haben, auch sagen, Joe Biden, okay, ich habe ihn nicht gewählt, aber er ist jetzt mein Präsident.
Also mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass es bald wieder jemanden gibt, der sich so verrückt aufführt wie Trump. Gleichzeitig richtet das wahnsinnigen Schaden an, glaube ich, auch jetzt schon sehen wir das ja, dass also Umfragen haben gezeigt, dass irgendwie vor der Wahl noch 80% oder 70% der Amerikaner gesagt haben, das ist alles korrekt und jetzt das langsam schrumpft, gerade bei den Anhängern der Republikaner. Ich glaube, die große Frage ist sozusagen, ob die Leute glauben, im Prinzip ist das ein System, was funktioniert und ab und zu geht mal was daneben, was ja bei 160 Millionen Wählern auch vorstellbar ist, dass da Stimmen ungültig sind oder man sich auch mal verzählt hat oder so, aber dass man im Großen und Ganzen denkt, dass das funktioniert oder eben die Erzählung, die Trump versucht aufzumachen, dass das ganze demokratische System total verfault ist und eigentlich grundsätzlich in seiner Rechtmäßigkeit in Frage gestellt werden muss. Und das ist ein Riesenschaden, glaube ich, aber das ist auch nicht Trump alleine, der das im Moment verursacht, sondern ich finde, ein Riesenproblem ist, wie die Republikaner sich dazu verhalten. Augenblicklich und sich einfach nicht äußern. Also da ist auch eine Verantwortung gegenüber Demokratie und Verfassung, die absolut nicht wahrgenommen wird.
Die mich übrigens auch wundert, denn an sich ist es ja so, sobald die Macht weg ist, dann fällt auch die Unterstützung weg. Also ich glaube, keiner der Republikaner, auch diejenigen, die jetzt Donald Trump noch unterstützen, glaubt wirklich, dass sie Donald Trump im Weißen Haus halten können. Also diese Einschätzung kann, glaube ich, keiner wirklich ernsthaft vornehmen. Und dass dann das Machtgefüge Donald Trump nicht jetzt schon bröckelt, ich hätte das eigentlich erwartet in den letzten Tagen.
Ich hätte das auch erwartet und ich frage mich auch wirklich, woran das liegt. Also ob die Leute wirklich irgendwie sich nicht trauen, was gegen ihn zu machen, ob das so eine Loyalität ist. Also ich habe oft gedacht, irgendwie, dass Loyalität schon ein Riesenwert in den USA ist. Das habe ich in den letzten Tagen öfters gedacht, dass sozusagen man wählt einmal die Republikaner und immer die Republikaner. Man ist loyal mit dem Präsidenten, egal was der macht. Und dass es irgendwie schwierig ist, offensichtlich auch so öffentlich diese Loyalität zu brechen. Vielleicht denken aber auch manche nur, sie müssen das Ego dieses Mannes schützen oder ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auch wirklich wahnsinnig ein bisschen. Also.
Oder vielleicht, und das wäre einer der rationaleren Gedanken, den ich dann auch in den letzten Tagen aufgenommen habe. Er hat natürlich auch unglaublich mobilisiert, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Aber mit einem so grandiosen Ergebnis hat lange kein Präsident verloren mehr. Also wenn man wirklich mal die Gesamtzahl der Stimmen sieht und wo manche vielleicht auch denken, dieser Kurs des Donald Trump hat möglicherweise jetzt am Ende nicht ganz gereicht, aber mit dem können wir viele Menschen gewinnen.
Aber das ist ja auch so traurig auf der anderen Seite, dass die Republikaner ja offensichtlich glauben, sie können nur noch mit Populismus gewinnen. Es wurden ja unglaublich wenig inhaltliche Diskussionen in diesem Wahlkampf geführt von dieser Partei. Und das ist, also das kann doch langfristig keine Ausrichtung für eine Volkspartei sein.
Stichwort langfristig, Joe Biden, wir haben ja schon drüber gesprochen, hat sich auch in der Nacht, also in unserer Nacht geäußert, am amerikanischen Tage, nicht nur zu Donald Trump und seinem Verhalten, sondern auch perspektivisch. Er hat ja mit vielen Staats- und Regierungschefs telefoniert in den letzten Tagen und auch in den letzten Stunden und hat jetzt uns alle das wissen lassen.
Well, first of all, I'm letting them know that America's back. We're going to be back in the game. It's not American alone.
Also er sagte in all diesen Gesprächen, wir sind zurück, Amerika ist zurück, wir sind zurück auf dem Spielfeld. Das klingt super. Können wir darauf vertrauen, dass es auch so stimmt?
Ich hoffe, es klingt so ein bisschen Terminator-mäßig. Ne?
Ja.
Aber ja, ich meine, die fädeln es ja auch jetzt ein. Also interessanterweise haben sie ja zum Beispiel diese ganzen internationalen Gespräche jetzt auch ohne die Vermittlung des Außenministeriums, wie das klassischerweise gemacht wird, vorgenommen. Und ich meine, Biden hat natürlich auch die ganzen Kontakte und er kennt die Leute ja noch aus seiner Vizepräsidentschaft zu Obama-Zeiten. Ich glaube, Amerika ist zurück. Ich glaube, alle gucken ein bisschen fasziniert auf diesen Führerbunker, Weißes Haus. wo Trump da jetzt noch seine letzten Wochen und sein letztes Unheil vollbringt. Aber ich bin sicher, ab Januar wird sich viel, viel ändern.
Jenny Friedrich-Frexer sagt, dass viel beschrieben ist ja das Problem der Spaltung in den USA. Die ist nicht nur eine zwischen den urbanen Küsten und dem ländlichen Amerika dazwischen, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Wie abgehängt ist man auf dem Land in Deutschland? Das ist unser Thema gleich. Wir schauen auf die Themen des Tages mit Jenny Friedrich-Frexer, früher unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, heute beim Institut für Auslandsbeziehungen und dort Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Frau Frexer, wir sprachen über die USA, da gibt es ja diesen Begriff der Flyover States, also Bundesstaaten in der Mitte des Landes, über die man nur rüberfliegt auf dem Weg zwischen den großen urbanen Zentren an der einen wie an der anderen Küste. Ja, Deutschland ist ein bisschen zu klein für so ein Bild, oder? Hätten Sie eins?
Nein, es gibt so ein paar abgehängte Fleckchen, auch bei uns, glaube ich. Aber generell sind die meisten, die heute auf dem Land wohnen, eigentlich noch im Einzugsbereich von größeren Städten.
Man könnte bestenfalls sagen, da, wo der ICE nicht hält, ne? Oder manchmal durchfährt, aber gut.
Ja.
Ländlicher Raum, das ist ein Thema heute im Bundeskabinett. Es war ein Thema dort. Es ging um den, das ist jetzt die formal korrekte Ansage, um den dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume. Und da hat man im Prinzip verschiedene Dinge aufgemacht. Wir hören mal Julia Klöckner, eine der verantwortlichen Ministerinnen, nämlich für Landwirtschaft, die sich mit Blick auf Internet und Homeoffice geäußert hat.
Wenn wir davon sprechen, Homeoffice anzubieten, um zu entzerren in Pandemiezeiten, dann ist es nur möglich, wenn ich auch die modernsten Techniken auch auf dem Land nutzen kann. Man braucht Anbindung, Mobilfunk und auch schnelles Internet. Das ist wichtig.
Also das sagt die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gerade eben bei einer Pressekonferenz eben nach der Kabinettssitzung. Ist das gerade, Frau Frexer, so ein Symbolbild, die Frage, wie schnelles Internet man vorfindet, wie abgehängt eine Region ist?
Ach, ich weiß nicht, die Diskussion, die gibt es ja schon so ewig, wie schnell ist das Internet irgendwo, und es gibt sicherlich auch noch genügend Ecken, wo das wirklich ein Problem ist. Es gibt aber auch schon wahnsinnig viele, die extrem gut angebunden sind und wo das überhaupt kein Problem ist. Also ich finde, es wird auch manchmal ein bisschen zu sehr dieser Stadt-Land-Kontrast betont. Die meisten Leute haben auch irgendeine Anbindung, sowohl an moderne Technik als auch an Städte. Also nicht jeder sitzt in der Walachei und kommt da nicht mehr weg. Also ich glaube, man müsste auch ein bisschen mehr hinschauen, wie viele Zwischenmodelle es eigentlich gibt, wo zwischen Stadt und Land ganz viel passiert und es auch sehr viel Austausch gibt und auch Dinge funktionieren.
Interessanterweise ist Deutschland ja gar nicht so ein urbanisiertes Land. Ich habe mir gerade noch mal die Zahlen angeschaut. 42% der Deutschen leben in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern und dann noch mal fast 30% in Städten unter 100.000 Einwohnern. Das ist ja die Schwelle zur Großstadt, so nach deutscher Rechnung. Das heißt also, eigentlich lebt nur ein Drittel der Bevölkerung in echten großen Städten in Deutschland. Das ist ja auch schon so wirklich so ein Mentalitätsding, glaube ich, auch in Deutschland. Also das, man fühlt sich ja anders als in Frankreich beispielsweise oder auch möglicherweise in den USA ja nicht abgehängt, zum Beispiel, wenn man nicht in Berlin ist.
Ich schon.
Ja?
Das liegt aber auch daran, dass ich Berlinerin bin. Nee, glaube ich auch. Ich meine, das Land ist einfach nicht so groß. Aber ich meine, es gibt natürlich wirklich Defizite. Also zum Beispiel, ich finde, die Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe in Deutschland. Also wenn man zum Beispiel in der Schweiz ist, ist es ja so fantastisch, wie schnell man überall mit dem Zug, mit Bussen hinkommt. Es gibt perfekte Anschlüsse, es fährt ganz viel und so. Und davon können wir hier wirklich nur träumen. Also wir sind eigentlich wirklich ein Land der Autofahrer und allein. Einwohner irgendwo. Und da ginge sicherlich mit Infrastruktur einiges besser.
Ja, Infrastruktur ist ja wirklich das Thema, weil ich meine, wir haben ja dann wirklich die Ecken und da guckt man natürlich vor allem auch nach Ostdeutschland, aber nicht nur, auch sicherlich Teile von Bayern oder Niedersachsen könnte man auch dazu zählen, Schleswig-Holstein, wo ganz viel fehlt. Da fehlt der Arzt, da braucht man eine halbe Stunde, bis dann mal ein Kino ist, Kulturleben, diese Dinge. Jetzt war ja jahrzehntelang im Prinzip so die Grundhaltung auch von öffentlicher Seite, na gut, das entwickelt sich halt so, was soll man tun? Aber da kann man doch schon was tun, oder? Also da müsste man doch mit einzelnen Instrumenten rangehen, dass man dafür sorgt, dass die Infrastruktur da ist.
Absolut, und es ist einfach am Ende des Tages auch eine Frage, wie viel Geld will ich da reinstecken? Also will ich zum Beispiel Kultur nicht nur in der Stadt fördern, also nicht nur in der Hauptstadt zum Beispiel, sondern auch auf dem Land. Da kann ich ja auch Programme auflegen oder Kinos oder Theater fördern. Also Geldfrage in jedem Fall. Und ja, also ich, Es gibt so viele gute Ideen eigentlich. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Rückkehrer inzwischen, die wieder in ihre Dörfer oder in ihre Kleinstädte, wo sie mal herkamen, zurückgegangen sind, also die mal abgewandert sind und so. Da gibt es eigentlich viel zu lernen, glaube ich, oder die könnten einem viel sagen, was es braucht, um Leute auch wieder zurückzuholen. Also es müsste nicht so ein Gefühl vom Ausgedörrtsein entstehen, was so viel diskutiert wird.
Es gibt auch manchmal, glaube ich, wirklich so kleine Instrumente. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal darüber nachgedacht, ganz häufig ist ja ein Problem die Frage, was findet man überhaupt noch an Geschäften vor? Ne? Ich habe, wenn wir mal im Anekdotischen sind, ich komme aus einem Dorf mit 1000 Einwohnern, östliches Niedersachsen. Als ich klein war, und das ist gar nicht so lange her, aber sagen wir mal so ungefähr 90er Jahre, da gab es in diesem Dorf zwei kleine Lebensmittelgeschäfte, drei Kneipen, eine Postfiliale, zwei Bankfilialen und noch einen Bäcker, der selbst gebacken hat. Heute gibt es davon nichts mehr. Jetzt frage ich mich, kann man da steuernd eingreifen? Und ich glaube, wir sind ja auch gerade so in so einer Phase, wo der Staat diese Zurückhaltung abgelegt hat, also wo man sagt, Regulierung, warum eigentlich nicht? Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, so kleine Geschäfte, wir erlassen denen die Mehrwertsteuer oder wir geben andere Förderungen, damit Leben auch wieder vor Ort ist. Das ist ja nicht nur eine Frage der Infrastruktur, sondern ja auch im Prinzip eine Frage der Begegnungspunkte für Menschen in einem Dorf.
Ja, und auch der Frage, was macht man an Programmen, um Menschen zusammenzubringen? Also ich erinnere mich, es gab für Berlin mal eine ganz tolle Karte, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, im Netz. Da konnte man eintragen, was einem in seinem Viertel fehlt. Also konnte sagen, zum Beispiel, hier ist kein Schuster oder dafür 10 Bäcker, das ist zu viel. Und das war gedacht, auch für Unternehmen, die sich irgendwo ansiedeln wollen, wirklich auch zu sehen, okay, wo ist Bedarf? Also weil da gibt es nichts. Ne? Also sowas könnte man sich ja auch absolut für den ländlichen Raum vorstellen, dass man auch wirklich gezielt Leute sucht, die irgendwo ein Business aufmachen wollen, fördert und dahin bringt oder fragt, ob sie dahin ziehen möchten, wo das wirklich dringend gebraucht wird.
Frage ist, ob der Kapitalismus, wie er heute funktioniert, da mitmacht. Ne? Also sozusagen in den Größenordnungen, die man braucht, um genug Geld zu verdienen.
Der Kapitalismus funktioniert doch heute gar nicht mehr.
Also ja, aber genau, wenn wir bei dieser Analyse sind, dann kann man auch gleich sagen, dann lieber sozusagen mehr sortieren, mehr eingreifen. Es gibt einen Vorschlag von Annalena Baerbock, das liegt schon ein paar Jahre zurück, ich glaube 2-3 Jahre, die Grünen-Vorsitzende, die damals, als die Debatte groß war, als wir noch andere Sorgen hatten, was machen wir denn mit dem Soli, schaffen wir den komplett ab? Und wo sie gesagt hat, lasst uns daraus doch ein Soli machen für den ländlichen Raum und zum Beispiel sowas zu fördern. Täglich grüßt Corona mit immer wieder neuen Fragen und manchmal auch nur neuen Beobachtungen, zum Beispiel diese, die Bild heute zum Thema macht. 300.000 Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland aktuell in Quarantäne. Im September, das mal zum Vergleich, im September waren es nur 50.000. Das passiert mehr oder minder unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, weil es natürlich immer Einzelentscheidungen sind, weshalb der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meininger, jetzt laut Kritik äußert.
Meininger spricht von einem Salami-Lockdown. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands meint damit, Schulen werden nach und nach geschlossen. Der ehemalige Schulleiter aus Niederbayern wirft der Politik vor, sie habe sich zurückgezogen. Jetzt würden die Gesundheitsämter entscheiden. Meininger hält es für einen Fehler, dass Schulen nur noch auf konkrete Infektionsfälle reagieren, statt vorsorglich zu handeln. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, das sei eine angeordnete Kapitulation. Die Politik wolle eine Halbierung der Klassen- und Wechselbetrieb vermeiden.
Björn Dacker hat uns das überspielt, diese Informationen. Also Salami-Lockdown, Frau Frexer, Politik, die Verantwortung runter und weg delegiert. Ist das eine nachvollziehbare Kritik für Sie?
Ja, das ist schon nachvollziehbar, wobei ich dieses Wort Salami-Lockdown blöd finde, weil das ist, klingt so nach Salamitaktik und ist schon so gesetzt, um negativ sein zu wollen, glaube ich. Und ich bin total dafür, dass man versucht, die Schulen aufzulassen. Also das finde ich von politischer Seite aus total richtig. Aber ich denke, das, was im Moment passiert, dass man so tut, als ob die Gesundheitsämter, die jetzt derzeit Hilfe von der Bundeswehr benötigen, um überhaupt noch zu funktionieren, dass die jetzt verantwortungsvoll Konzepte für Schulen entwickeln. Und diese Schulen hatten ja vor Corona zum Teil noch nicht mal Seife zum Händewaschen und sollen jetzt irgendwelche umfangreichen Hygienekonzepte vorlegen. Also das funktioniert nicht, dass die Schulen und die Gesundheitsämter das alleine machen wollen, sondern die bräuchten natürlich Hilfe bei der Umsetzung von so Ideen wie halbe Klassen oder so.
Und Hilfe von wem?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich vermisse in dieser ganzen Corona-Zeit so ein bisschen den Mut zu kreativen Zwischenlösungen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir angucke, dass im Augenblick die Museen zu sind, alle Gaststätten und so weiter, dann sehe ich sehr viele geschlossene Räume, wo auch andere Sachen stattfinden könnten. Aber das, irgendwie ist es in Deutschland sowas undenkbar, dass eine Schule, dass man einfach mal unbürokratisch sagt, eine Schulklasse kriegt einfach einen anderen Raum, damit die Hälfte woanders sitzen kann. So, dann wäre schon mal so ein Raumproblem gelöst. Ist jetzt eine Idee. So. Aber ich fände es irgendwie gut, wenn man mal mehr in so temporäre, kurzfristige Lösungen überlegen würde, anstatt immer gleich zu sagen, was nicht geht, weil. Und das ist, glaube ich, da ist ganz viel Blockade auch bei der Politik, die sich eben sagt, so ja, wer soll es denn machen und wie soll es denn gehen und so. Ich glaube, wenn man die Schulen fragt, was die jetzt bräuchten, würde man ziemlich schnell Antworten kriegen, was am dringendsten ist. Und sollte irgendwie versuchen, denen das bereitzustellen. Wenn es Technik ist und mehr Digitalunterricht, dann Technik. Wenn die Leute sagen, nee, mit Technik kann ich gar nichts anfangen, weil wir sind so schnell nicht und können das nicht bedienen oder reparieren oder was ich, dann ist es vielleicht was anderes. Aber ich finde, man hat die Schulen ziemlich alleine gelassen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich stelle mir gerade so vor, dass jetzt die Museen, die leer sind, also dass sie dann sozusagen als pädagogischer Ort genutzt werden können.
Ja. Ein halbes Schuljahr nur Kunstgeschichte.
Ja, ich finde diese Gedanken insofern auch interessant. Ich meine, man ist quasi aus den Sommerferien rausgegangen mit dem politischen Willen, die Schule muss wieder stattfinden als Präsenzunterricht. Und hat meines Erachtens dann auch eine Chance zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig genutzt. Die Schulen waren ja dann zwangsläufig und mit ihnen die Schülerinnen und Schüler und Lehrer so ins Digitale geworfen worden, dass man schon da nicht gesagt hat, Corona hin oder her, wir nutzen diese digitalen Möglichkeiten auch weiterhin. Also dieses Stichwort ist ja da Hybrid, ja, also man ist sozusagen vor Ort, aber eben auch digital, um im Prinzip das, was man da so schnell gelernt hat, auch nicht gleich wieder abzugeben. Also da habe ich auch den Eindruck, dass da Luft nach oben ist.
Absolut. Und ich meine, die Schulen waren ja auch wirklich fast ein halbes Jahr zu. Also dann denke ich ja so, was wurde denn in der Zeit eigentlich alles nicht gemacht? Also man hatte jetzt so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie das jetzt ab Herbst gehen könnte. Und dafür ist erschreckend wenig von dem, was Experten empfehlen, für Schulen umgesetzt worden. Eigentlich fast gar nichts, außer der Idee, dass man lüftet.
Es ist möglicherweise auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, aber den Gedanken nehme ich mal mit in unsere nächste Runde. Wahrscheinlich nicht ganz alles, aber fast alles wird sich ja entspannen mit dem neuen Impfstoff. Thema gleich. Sie hören Deutschland von Kultur und die Erlösung ist nah. Der Impfstoff gegen Corona ist zum Greifen nah und jetzt ist auch vertraglich alles unter Dach und Fach für die Europäische Union. 300 Millionen Impfdosen hat man sich gesichert von BioNTech, Pfizer. Das ist also eine gemeinsame europäische Lösung und das findet der Weltärztepräsident Montgomery auch gut.
Stellen Sie sich mal vor, wir hätten uns alle einzeln auf den Markt begeben müssen und vergleichen Sie dann mal die Marktmacht von Deutschland mit der von Malta. Da hätten die Malteser kurz in die Röhre geschaut eine gewisse Zeit. Das ist nicht gut, deswegen ist es richtig, dass Europa das zentral regelt.
Also so beschreibt es der Ärztefunktionär Frank-Ulrich Montgomery. Bei mir weiterhin ist die Journalistin Jenny Friedrich-Frexer. Ich vermute mal keinen Widerspruch von Ihnen an dieser Stelle.
Nee, obwohl ich finde es so schrecklich, dass man gleich wieder über Markt macht und alles spricht. Eigentlich bräuchten wir jetzt mal eine Woche Karneval. So der Tatsache, dass wir einen Impfstoff haben, ist eigentlich so wunderbar. Und sofort ist man aber so, gibt es Verteilungskriege? Wie wird das laufen und so weiter? Also es gibt immer gleich schon wieder den nächsten Stress hinterher. Und es ist ja wirklich großartig, dass das jetzt scheinbar sehr, sehr, sehr gut aussieht, dass das alles so klappt.
Und es wäre an sich ja auch schön, wenn das, was jetzt da europäisch gedacht wurde, wenn man das sogar darüber hinaus denken würde. Denn ich nehme jetzt mal dieses Bild auf, was Malta jetzt glücklicherweise nicht ereilt, dank EU. Das droht dann natürlich möglicherweise vielen Ländern jenseits der reichen ersten Welt.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, wir haben in diesem Jahr ja auch wirklich gesehen, wie stark die Vernetzung ist der Welt und wie schnell das Virus wieder von hier nach da reist und landet, dass es eigentlich auch überhaupt nichts nützt, da jetzt so eine Abschottungspolitik zu betreiben nach dem Motto, wir impfen uns zuerst und der Rest ist uns egal, weil wir haben mit den anderen zu tun. Also wir müssen irgendwie zusehen, dass alle geimpft werden. Sobald irgendein Flugzeug wieder fliegt, fliegen ja auch alle wieder in alle Länder. Insofern ist das, ja.
Es gibt möglicherweise auch die gute Nachricht. Also ich habe ja gesagt, 300 Millionen Impfdosen hat sich jetzt die EU gesichert von dem Konsortium, von der Firma BioNTech gemeinsam mit Pfizer, die da jetzt ja ganz weit vorne sind, sind ja noch andere Pharmafirmen mit dabei, die Impfstoffe entwickeln und das möglicherweise auch erfolgreich. Wenn man das zusammenrechnet, was sich die EU da vorher vertraglich gesichert hat, sind das 1,1 Milliarden Impfdosen für knapp 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union. Also möglicherweise könnten wir auch das ein oder andere dann abgeben am Ende.
Das hoffe ich, obwohl ich, sind Sie nicht auch ein bisschen gestolpert über diese Rechnung? Also als ich jetzt gehört habe zum Beispiel, ja, also EU-weit 300 Millionen Impfdosen jetzt als erster Schwung und dann sagt Herr Spahn gleich, wir kriegen 100 Millionen und dann fängt man so ein bisschen an zu überlegen, kann das denn sein? Dann kriegt der Deutschland einen viel größeren Teil, wenn wir jetzt ein Drittel kriegen.
Also beschlossen ist jetzt, dass das nach einem Bevölkerungsschlüssel in der EU verteilt wird und auch wenn Deutschland natürlich das bevölkerungsreichste Mitgliedsland ist in der EU.
Immer noch viel, ja, glaube ich.
19% kriegt Deutschland zugeschrieben, jetzt können wir gerade mal rechnen. Es sind nicht 100 Millionen. Den Dreisatz kriegen wir schon mal hin. Wer weiß, was Jens Spahn irgendwo noch in der Seitentasche steckt. Hat an Zusatzverträgen. Sei es drum, aber letztendlich gut, wovon wir ausgehen können, selbst wenn jetzt ganz viele Dosen bereitstehen, sie müssen ja auch verabreicht werden. Gibt ja schon seit Tagen die Diskussion darüber, über die Reihenfolge. Wer ist wann dran? Und da gibt es im Prinzip so eine Grundlogik. Darauf hat sich die gemeinsame Impfkommission beim Robert-Koch-Institut geeinigt. Das ist aber auch so der Tenor der Politik. Die Älteren zuerst, die Risikogruppen und dann eben Menschen in Berufen, die sehr wichtig sind, um das jetzt alles aufrechtzuerhalten, also Gesundheitssystem. Man kann das Ganze aber auch mal andersrum denken. Und das hat der Seuchenforscher Timo Ulrichs bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur getan.
Wenn man sich vorstellt, man könnte mit den Jüngeren anfangen, also mit den Menschen, die ein höheres Potenzial haben, das Virus auch danach, nach Infektion weiter zu verbreiten, dann hätte man dann rein rechnerisch, eben wenn man diese aus dem Verkehr zieht, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus weiter ausbreitet, stärker gesenkt, als wenn man die Älteren nur impfen würde erst.
Also das sagt Timo Ulrichs von der Akon Hochschule in Berlin, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Das ganze Gespräch finden Sie übrigens auch online auf unserer Website. Frau Frexer, ist das jetzt mehr als ein Gedankenspiel, die Jüngeren zuerst impfen?
Ich glaube nicht, weil rein rechnerisch hat natürlich recht und was die Ausbreitung angeht, klingt das total logisch. Aber wir haben ja jetzt ja nicht, wir kriegen jetzt ja nicht alle auf einmal diesen Impfstoff, sondern wir müssen die Leute müssen nacheinander geimpft werden. Und offensichtlich ist ja nicht so viel da, dass die Jungen alle komplett durchgeimpft werden könnten, sodass die dann auch wirklich keine Älteren mehr anstecken können. Also das wird einfach eine ganze Weile dauern. Und insofern glaube ich, es führt gar kein Weg dran vorbei, dass Risikogruppen oder auch bestimmte Berufsgruppen zuerst geimpft werden müssen. Und auch noch nicht ganz klar ist ja wohl, ob eine zweite Impfung nötig ist oder nicht. Also wie viel Nachschub man eigentlich für diesen Impfstoff dann auch noch mal braucht. Also auch das spricht, glaube ich, sehr dagegen, dass man sagt, man kann einfach alle Jungen jetzt impfen und dann den Rest.
Ich nehme jetzt nämlich nochmal diesen Gedanken der Generationengerechtigkeit auf. Wir haben über die Schulen gesprochen. Das wäre natürlich auch mal insofern vielleicht auch mehr als ein Gedankenspiel, dass man sagt, okay, wir bauen von unten auf, jetzt generationenmäßig. Ja, auch unter dem Aspekt der Chancen und der Frage, ja, wer braucht jetzt wieder die Luft, sich frei zu bewegen?
Also Triage von unten sozusagen, ja. Oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, man braucht Konzepte, die für eine gesamte Gesellschaft funktionieren. Also so, das ist, also tatsächlich, wenn wir darüber reden, Generationengerechtigkeit und so weiter. Wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte in den Krankenhäusern, dann wird es so sein, dass wenn es zwei Patienten gibt und nur ein Beatmungsgerät frei ist, es wird der jüngere Patient kriegen, also der viel jüngere, es wird eher die 30-jährige Frau kriegen als die 80-jährige. Ich glaube, da muss man sich keine Illusionen machen. Insofern finde ich es unbedingt sinnvoll, wenn wir von Gerechtigkeit reden, auch die Älteren zu schützen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute, Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Flug stornieren müssen?
Ja, am Anfang von Corona habe ich zwei Flüge storniert.
Und haben Sie das Geld schon zurück?
Schon ist gut. Also ich glaube, das zweite kam vor 2 Wochen. Okay. Einen habe ich getauscht und einen, das hat sehr, sehr lange gedauert.
Also es ist wahr, was die Verbraucherschützer heute anklagen. Das ist nämlich ein Thema heute, dass der Chef der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, in der Rheinischen Post anklagt, dass Airlines, also die Fluggesellschaften, die Kunden mitunter Monate warten lassen, ganz viel Geld noch nicht zurückgezahlt ist von stornierten Flügen. Er nennt das peinlich und skandalös. Und er hat jetzt auch einen konkreten Vorschlag gemacht, wie damit Schluss sein kann, damit gar nicht erst die Situation entsteht, dass man ein Ticket eben nicht schon bezahlt, wenn man bucht, sondern erst ganz kurz vor der Reise, wenige Tage davor. Ist das ein praktikabler, kluger Vorschlag?
Noch toller wäre natürlich erst fliegen, dann zahlen. So. Aber auch schon ein bisschen näher am Abflugdatum kommt mir sehr praktikabel vor. Also vor allen Dingen im Moment, wo es ja wirklich total wahrscheinlich sein kann, dass irgendwas doch nicht stattfindet, solange wir noch nicht alle geimpft sind.
Ich habe mich erst ein bisschen gewundert. Also das Stichwort war Schluss mit Vorkasse. Dabei ist das ja eigentlich die komplett neue Logik auch des gesamten Online-Handels. Also wir zahlen ja eigentlich immer dann, wenn wir bestellen, auch um denjenigen, die uns das dann schicken oder zur Verfügung stellen, eben die Sicherheit zu geben, dass sie das Geld auch wirklich sehen. Interessanterweise klappt es aber eigentlich auch in allen Bereichen. Ich habe jetzt gerade ein Ticket der Deutschen Bahn storniert. Das ist ein Klick und ich glaube, es dauert dann so eine halbe Stunde, dass das Geld auch wieder zurück. Ist ja schon die Frage, warum die Airlines das einfach auch nicht hinkriegen.
Aber toll, dass die Deutsche Bahn mal was hinkriegt. Das ist ganz beeindruckend.
Ja. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt verbinden muss mit der Ansage, dass ich ein Ticket storniert habe, aber das kriegen sie wirklich wunderbar hin. Ja.
Ja. Ich glaube, die Airlines, die sind einfach wahnsinnig unter Druck gerade und ich glaube, denen wird das auch nicht passen, dass das Geld später kommt. Ich denke, die würden das wahrscheinlich trotzdem, also außer die Bürokratie ist jetzt so groß, dass sie da wahnsinnig Kosten mit haben, dann würden die das wahrscheinlich auch begrüßen. Na, man fragt sich ja auch so, wie viele von diesen Airlines werden noch pleite gehen und kriegen die Leute dann wirklich auch ihr Geld zurück, wenn sie einen Flug jetzt buchen in 2 Monaten und bezahlen und dann ist aber irgendwie doch irgendjemand komplett eingegangen.
Ja, ich meine, die Wahrheit bei dieser Geschichte ist ja auch, es ist ja nicht so, dass die Gesellschaften das nicht zurückzahlen wollen, davon gehe ich jetzt mal aus, es fehlt einfach schlicht die Infrastruktur. Ganz viele, gerade dieser Billig-Airlines, haben gar nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um all das zu bearbeiten.
Also ich kann nur sagen, ich habe bei 2 sehr großen Airlines meine Flüge gebucht gehabt, da war das Gleiche. Ich glaube, das ist jetzt keine Sache, die nur die Kleinen betrifft.
Okay, also, Sie flüstern mir gleich, aber dann machen wir die Mikrofone
aus. Ich wollte jetzt extra nicht sagen, wo es
welche
war.
Welche das waren. Jenny Friedrich-Frexer ist bei mir, war bei mir, muss ich jetzt an dieser Stelle fast sagen. Unsere Radiostunde hier ist mit dem Blick auf die Themen des Tages. Ein Blick noch auf Ihre Zeitschrift. Aktueller Titel ist Das bessere Amerika. Da geht es Kanada, richtig?
Genau.
Und der nächste?
Das nächste Heft heißt Tabu und da geht es kulturelle Tabus, was bei uns nicht geht und bei anderen möglich ist und umgekehrt.
Bin ich gespannt. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ich danke auch.